SRF 2 Kultur. Die Sendung Kontext am Mikrofon Christoph Keller. Nicht Europa, schon gar nicht die Schweiz, nimmt die meisten Flüchtlinge auf, sondern Länder wie der Libanon, die kurdischen Autonomiegebiete, die Türkei und in den afrikanischen Konflikten sind es Länder wie Kenia und ein Land. Ein Land nimmt besonders viele Flüchtlinge auf. Das Land heißt Tschad. Ein Land, das zu den ärmsten der Welt gehört, ein Land, das zu zerbrechen droht, ein Land, das fast vergessen wird. Und dorthin gehen wir heute. Wir hören zunächst die Reportage meines Kollegen Arne Peltner.
Drei Fragen wurden mir mehrmals vor der Abreise gestellt. Wo ist der Tschad? Ist da Ebola? Köpfen Sie da auch Journalisten? Der Tschad ist ein unbekanntes Land, das 40 Jahre lang einen blutigen Bürgerkrieg durchlebte. Ich wollte mich vorbereiten, doch viel lässt sich nicht über den Tschad finden. Ich griff sogar zu einem Buch eines Missionarehepaars mit dem Titel Tschad, Land ohne Hoffnung. Kein sehr positiver Titel. Die Reise konnte beginnen. N'Djamena ist die Hauptstadt des Tschad, eine dritte Weltmetropole ohne Charme. Es ist heiß, schwül und staubig. Unzählige von Mopedtaxis und alte Kleinlaster verpesten die Luft. Am Straßenrand stehen Verkäufer mit Plastikflaschen, in denen sie Benzin anbieten. Straßenhunde liegen lethargisch im Schatten. Das Stadtbild ist geprägt von einer starken Militärpräsenz. Überall sieht man Soldaten. In Gesprächen mit Diplomaten, dem Landesbüro der Hilfsorganisation CARE, Mitarbeitern der Vereinten Nationen und dem Leiter der UN-Mission, dem Schweizer Thomas Gurtner, dreht sich alles um die Sicherheitslage im Land.
Im Norden ist Libyen, ein Staat, den es heute nicht mehr gibt, der ja total zerkluftet ist mit faktionellen Kämpfen. Im Westen Niger mit einem 5000 Kilometer langen Grenze, die unkontrollierbar ist und die natürlich mitten im Schmuggelring und im Al-Qaida-Maghreb-Gebiet liegt. Im Südwesten, angrenzend an Nigeria, wo wir jetzt in den letzten paar Monaten schon Flüchtlinge bekommen haben, die von Boko Haram geflüchtet sind. Dann Kamerun, das heute eben auch unter der Boko Haram, des Boko Haram-Druckes leidet. Und last but not least, im Süden, die Zentralafrikanische Republik, von wo über 150.000 Personen in den letzten 10-12 Monaten in den Tschad geflüchtet sind.
Today we head to Chad, which is struggling to cope with tens of thousands of refugees who fled the violence in the Central African Republic. Aid agencies say there isn't enough food and shelter.
Im Tschad leben rund 12 Millionen Menschen. Das Land von Präsident Idriss Déby hat derzeit mehr als genügend Probleme. 25% des Gesamthaushalts gehen ins Militär, um die Grenzen zu den Nachbarländern zu sichern. Derzeit ist nur ein schmaler Korridor durch den Sudan für Nachschub offen. Tausende von Kilometern Grenze zu den Nachbarländern sind abgeriegelt, so will man die Stabilität und Sicherheit im Tschad garantieren. Die Umweltprobleme wachsen, ein Drittel der Landfläche liegt in der Sahara, die sich unaufhaltsam weiter ausbreitet. Der wichtige Tschadsee trocknet aus. Im Land herrscht große Armut, das wird sogar in der Hauptstadt N'Djamena deutlich, wie ein Besuch in einem Zentrum für Unterernährung der Hilfsorganisation Alima zeigt. Hierhin werden Kinder gebracht, die kurz vor dem Verhungern sind. 2013 wurden in dem Zentrum rund 5000 Kleinkinder aufgepäppelt, doch für viele kam jede Hilfe zu spät. In einem engen Aufnahmeraum werden neue Patienten registriert. Ein Baby schreit, als es vermessen und gewogen wird. Gegenüber der Aufnahme liegt das Haupthaus, zwei größere Zimmer, in denen jeweils 10 Mütter mit ihren Babys untergebracht sind. Daneben eine Intensivstation, ein kahler, dunkler Raum. Hinter dem Gebäude noch zwei Zelte, in denen weitere Mütter und Kinder schlafen. Es herrscht Platzmangel. Hier arbeitet auch Juliane Wünsche, Ärztin aus Leipzig. Sie beschreibt den Tschad als, Zitat, das krasseste Land, in dem sie bislang arbeitete. Zuvor war sie schon im Kongo, in Ruanda, Burundi und Asien eingesetzt.
Tschad ist bisher das Härteste, was ich gesehen habe. Die Leute sind viel ärmer. Die Armut, die ich hier gesehen habe, die habe ich vorher nicht gesehen. Die Leute sind auch härter und abgehärteter als dort. Und das Leben ist viel teurer hier, selbst für die Einheimischen. Ja, für Lebensmittel bezahle ich in Deutschland weniger als hier. Und Ja, und die Fälle an Unterernährung, die ich hier gesehen habe, so schlimm habe ich es ja vorher nicht gesehen. Ich wünsche mir oft, wenn wir Fälle kriegen, Kinder, die im Koma kommen oder so, wünsche ich mir natürlich eine Intensivstation von Deutschland mit allen Möglichkeiten, mit Labormöglichkeiten. Hier ist die Intensivstation, besteht aus 7 Betten. Als Reanimationsmöglichkeit haben wir eine Maske zum Beatmen, wir haben ein Sauerstoffgerät, wir können Medikamente intravenös geben und wir können absaugen, das war es im Prinzip. Wir können nicht intubieren, wir haben auch kein verlässliches Labor, sondern das Einzige, was wir verlässlich machen können, ist einen Zuckerwert messen. Wenn der niedrig ist, können wir Zuckerlösung intravenös geben. Aber alle anderen Werte, was man eben oft bei Unterernährung hat, dass die Elektrolyte durcheinander sind, die können wir zwar bestimmen, aber das Ergebnis ist variabel und ich habe kein Vertrauen in die Laborergebnisse. Und das macht es sehr, sehr, sehr schwierig. Und natürlich die hygienischen Standards sind auch nicht dieselben. Man versucht halt das Beste draus zu machen.
Das Zentrum hier ist kein Einzelfall, sondern eine wichtige Stütze in der Versorgung der Bevölkerung. Im gesamten Tschad gibt es nur 550 Ärzte. Juliane Wünsche geht mit einer Krankenschwester von Bett zu Bett. Einige der Babys sind total abgemagert, die Wangen eingefallen, die Augen ganz groß, lethargisch liegen sie da. Andere haben fast ein Normalgewicht erreicht, sind aktiver, wischen mit den kleinen Händen, fliegen weg. Am Tag darauf geht es mit einer Maschine der UN-Flugbereitschaft in den Süden des Landes. Es wird immer grüner, je südlicher wir kommen. Die Landung ist in Mundu, eine Stadt mit rund 150.000 Einwohnern. Von dort geht es mit Geländewagen 2,5 Stunden weiter über teils Holperpisten nach Goree, eine Stadt unweit der Grenze. Entlang der Hauptstraße sind kleine Läden, wo alles vom Gürtel bis zum Eimer verkauft wird. Ein Metzger schlachtet am Rand der Straße ein Schaf und zerteilt es auf einem Holztisch. In Goree hat die Hilfsorganisation CARE einen ihrer Compounds. Von hier betreut sie mehrere Flüchtlings- und sogenannte Rückkehrerlager. Menschen, die aus der Zentralafrikanischen Republik geflohen sind, die ganz offiziell von der UN als Flüchtlinge eingestuft werden. Doch die größere Gruppe der Flüchtlinge sind die rückkehrenden Tschad-Bürger, auch wenn nur ihre Eltern oder Großeltern vor Jahren und Jahrzehnten aus dem Tschad ausgewandert waren. Für sie ist der Staat Tschad zuständig mit den wenigen Mitteln, die er zur Verfügung hat. Am Morgen nach meiner Ankunft in Goree fahren wir in das Flüchtlingslager Dossey, das etwa 30 Kilometer nördlich der Kleinstadt liegt. Mitten im Nichts wurden Bäume gerodet, Zelte mit UNHCR-Planen aufgestellt, Lehmhütten mit Strohdächern, Brunnen und Latrinen gebaut. Einige der Flüchtlinge leben schon seit ein paar Jahren hier, viele kamen Ende 2013 und in den ersten Monaten dieses Jahres. Sie sind vor der Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik geflohen.
For more than a month, Bangui was calm, but violence erupted once again this week. On Tuesday evening, men threw grenades on the crowd. A suspect was caught and lynched to death.
Zehntausende Menschen leben hier im Camp Dossey mit einer ungewissen Zukunft. Zurück können sie nicht. Die Sicherheitslage in der Zentralafrikanischen Republik ist nach wie vor kritisch. Das Morden zwischen christlichen und muslimischen Milizen geht weiter. Im Tschad selbst gibt es wenige Möglichkeiten für die vielen Flüchtlinge.
Es ist extrem schwierig. Die Bevölkerungsbewegungen sind üben einen riesigen Druck auf den Tschad aus. Aber der Tschad versucht trotzdem, sich eine Entwicklungspolitik zu geben, um Probleme anzugehen, die vielleicht sogar noch schlimmer sind als dieser humanitäre Bevölkerungsdruck. Namentlich, wenn Sie davon ausgehen, dass 85% der Mädchen im Tschad heute immer noch analphabetisch sind, wenn Sie davon ausgehen, dass das Land knapp 550 Ärzte für eine Bevölkerung von 12,5 Millionen Personen besitzt, wenn Sie davon ausgehen, dass jährlich 1,2 bis 1,5 Millionen an Hunger leiden, weil der Sahel einfach nicht genügend Nahrungsmittel herstellen kann, sind natürlich die Zielsetzungen für die Regierung extrem schwierig. Aber wir haben auf der anderen Seite doch gesehen, dass sich die Regierung über die letzten Jahre massiv um die Gesundheits- und um die Bildungsprobleme gekümmert hat. Das Gesundheitsbudget ist von in 2010 etwa 7-8% des Regierungsbudgets jetzt auf 17% angewachsen.
Die Hilfsorganisation CARE ist eine der wenigen, die hier vor Ort aktiv ist. In Zusammenarbeit mit der UN und durch die Unterstützung internationaler Geldgeber werden scheinbar einfache, doch lebenswichtige Projekte wie Brunnen- und Latrinenbau verwirklicht. An diesem Morgen geht es zu einem dieser Brunnen. Die Sonne brennt bereits vom Himmel, es ist heiß, von Schatten keine Spur. Wir werden von einer Gruppe von 30 Kindern und Jugendlichen empfangen, die lauthals singen, tanzen, die Besucher willkommen heißen. Die lokalen Care-Mitarbeiter sind hier bekannt und beliebt, das wird immer wieder in den Gesprächen und Beobachtungen deutlich. Sie halten sich auch nicht zurück und tanzen mit. Ich, als der Besucher von weit her, stehe da etwas ungelenk am Rande herum, aber das gibt mir die Möglichkeit, alles in aller Ruhe zu beobachten und aufzunehmen. Eine etwa 1,20 Meter hohe Mauer umgibt die Wasserpumpe. Nur ohne Schuhe darf man in den inneren Bereich, um Wasser zu holen. Eine kleine Rinne lässt das übergeflossene Wasser abfließen. Somit wird verhindert, dass sich hier Wasserlachen bilden, die zu anderen Gesundheitsproblemen führen könnten. Eine Gruppe von Männern und Frauen in Gummistiefeln und Care-Shirts steht lachend daneben. Sie sind für die Sauberkeit und das Funktionieren der Pumpe verantwortlich. Unweit der Wasserstelle kommen wir zu einer Vorschule. Auch hier werden wir lautstark empfangen. Zwei kleine Knirpse sprechen noch ein paar Grußbotschaften, dann werden große Teller mit Bohnenmus auf den Boden gestellt, um die sich jeweils 10 Kinder setzen. Diese Speisung ist ein Anreiz mehr für die Eltern, ihre Kinder, Mädchen und Jungen, jeden Morgen in das kleine Gebäude zu bringen. Insgesamt werden in der Vorschule rund 500 Kinder betreut, täglich sind fast 300 anwesend. Es gibt viele Kleinprojekte, die mit wenig Aufwand große Wirkung haben. Eine Frauennähgruppe wird unterstützt, auf alten Nähmaschinen werden Kleider geschneidert. Ein paar Frauen sitzen auf dem Boden und häkeln. Es sind diese kleinen Hilfen, die wichtig sind, die eine Zukunftsperspektive bieten. Eine der Näherinnen ist Fatim Maliki, die uns nach ihrer Arbeit in ihre Unterkunft einlädt.
Avant de venir là, j'avais amené tous mes vêtements à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, ce n'était pas le cas.
Es ist ein Zelt aus UNHCR-Planen, darin Trennwände, ebenfalls aus Planen. In diesem Zelt sind 8 Familien untergebracht. Eine der Mitbewohner ist bereits ausgezogen, daher konnte Fatima Liki eine Zwischenplane abnehmen. Nun ist der Wohnraum 3,50 Meter mal 6 Meter groß. Hier wohnt sie mit ihrer Tochter und einer Bekannten. Mit Erde hat sie sich eine kleine Erhöhung zum Schutz vor Schlangen und Skorpionen gebaut. In der Ecke Kochgeschirr, ein paar Kleidungsstücke, 2 Paar Schuhe. Fatima Liki zieht ein Bündel Fotos hervor, teils schon etwas vergilbt. Die hatte sie in der Handtasche, als sie Hals über Kopf ihr Haus in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik verlassen musste. Auf den Bildern sind ganz normale Alltagsszenen zu sehen. Der kleine Laden von Fatima Liki, Freunde und Familie, eine lachende Frau. Erinnerungen an ein verlorenes Leben. Hier im Lager Dossier lächelt die Mitvierzigerin wenig. Berthe Ilo ist 48 Jahre alt. Ihre 3 Kinder sind irgendwo im Grenzgebiet zum Nachbarland. Sie hat jeglichen Kontakt zu ihnen verloren. Ilo ist seit 2 Jahren in Dossier. Sie wohnt in einem kleinen Lehmhaus, das am Rande des Zentrums vom Camp liegt. Tagsüber ist hier viel los. Marktstände, auf denen Früchte, Gemüse, Mehl verkauft wird. Berthe Ilo bietet vor ihrem Haus Kleidungsstücke an. Ein paar Hemden, Hosen, T-Shirts, die aus Kleiderspenden in Europa oder den USA stammen. Eine Decke verhängt den Eingang zu einem dunklen Zimmer ohne Fenster. Sie schläft auf dem Boden, ein paar Decken, ein paar Töpfe, ein paar Habseligkeiten stehen in den Ecken. Berthe Ilo spricht mit ruhiger Stimme, berichtet von ihrer Flucht und schließlich davon, was ihr hier im Lager angetan wurde. Mitten in der Nacht am 22. September kamen 3 maskierte Männer in ihre Hütte. Sie sei Händlerin, meinten sie, also müsse sie auch Geld haben. Als sie sich weigerte, ihre wenigen Francs herauszugeben, stopften ihr die Männer ein Tuch in den Mund. Einer ging nach draußen, passte auf. Ein anderer stürzte sich auf sie, vergewaltigte die 48-Jährige. Anschließend legte er ihr ein Messer an den Hals und drohte, ihr die Kehle durchzuschneiden. Berthe Elot gab ihm schließlich das wenige Geld, das sie hatte. Berthe Elot spricht leise, ihre Stimme zittert, eine Träne läuft ihr über die Wange. Man sieht ihr an, dass sie viel im Leben durchgemacht hat. Es fällt ihr schwer zu berichten, doch sie will es erzählen. Das hatte sie vorher einer Care-Mitarbeiterin erklärt, die sie am Morgen nach der Tat ins Gesundheitszentrum und zur Polizei begleitete. Die Täter blieben unerkannt. Die 48-Jährige kann nachts nicht mehr schlafen. Die Gewaltspirale ist für sie und andere auch nach der Flucht noch nicht zu Ende. Nur einen Steinwurf von Berthe Ilos Haus entfernt ist eine Art Gemeindezentrum, ein kahler Raum aus Lehm mit einem Blechdach. Daneben ist ein kleines Büro. Hier treffe ich den 25-jährigen Abdoulaye Moussa. Er ist seit Februar in
Dossey.
Right now, as you watch, this is the catastrophe unfolding at Bangui Airport.
Moussa musste vor der Gewalt aus Bangui flüchten. Mehrere Tage kampierte er am Flughafen von Bangui, erlebte das ganze Chaos, das Elend, die brutalen Übergriffe der christlichen Milizen, musste mit ansehen, wie Menschen vor seinen Augen abgeschlachtet wurden. Moussa erzählt, dass nachts viele Menschen im Lager durch die Dunkelheit wandern, sie können vor Albträumen nicht schlafen. Das Camp kommt nie zur Ruhe. Seine Geschichte ist anders. Er ist Moslem, seine Frau ist Christin, sie und der gemeinsame Sohn sind noch in Bangui. Abdoulaye Moussa will sie herholen, doch ihm fehlt das Geld für die Reisekosten. Ein ausgelassenes Fußballspiel im Camp Danamacha. Nur wenige Kilometer von Gorée entfernt liegt dieses Lager für die sogenannten Rückkehrer. Auf den ersten Blick wird klar, hier wird weit weniger Geld investiert als im Flüchtlingslager Dossey. Eigentlich dachte der Staat Tschad, dass die tschadischen Rückkehrer aus der Zentralafrikanischen Republik zurück in die Dörfer gehen würden, aus denen sie oder ihre Eltern und Großeltern stammten. Doch schnell stellte sich heraus, dass das nur Wunschdenken war, denn in den Dörfern gibt es überhaupt keine Hilfen für die Vertriebenen. Hier zumindest sind ein paar Hilfsorganisationen wie CARE oder Ärzte ohne Grenzen aktiv. Es ist nicht viel, was hier getan werden kann, aber es ist zumindest etwas. Der Staat Tschad ist gefordert, doch kann die Hilfen gar nicht leisten, die es benötigte, um die Zehntausende von Menschen zu versorgen und einzugliedern. Die 17-jährige Ava Mamua ist alleine hierher gekommen. Ihre gesamte Familie wurde in Bangui umgebracht. Auf einem tschadischen Konvoi kam sie ins Lager. CARE kümmert sich um zahlreiche Kinder und Jugendliche wie Ava, die unbegleitet nach Danamacha kamen. Die 17-Jährige kocht hier für eine Gruppe von Jugendlichen, betreut sie, ist Ansprechpartnerin. Zurück will sie nicht mehr. Ihr Leben in Bangui sei vernichtet, niemand sei mehr dort. Ava möchte hier bleiben, einen Schulabschluss machen und dann eine Ausbildung zur Krankenschwester. Denn sie helfe gerne, sagt sie mit einem Lächeln. Die Hilfsorganisation CARE wird demnächst einige Projekte im Land verkleinern oder ganz einstellen müssen. Davon betroffen sind auch die Lager in Dossey und Danamacha. Es geht nicht anders, wird mir gesagt, es fehle schlichtweg das Geld. Es gibt derzeit zu viele Krisen weltweit. Auch andere Organisationen werden ihre Einsätze ganz beenden oder erheblich reduzieren. Und das, obwohl die Krise im Tschad noch lange nicht vorbei ist. Für den Leiter der UN-Mission im Tschad, Thomas Gurtner, ist das Wegsehen der internationalen Gemeinschaft unverständlich.
Schwierig zu verstehen, wieso. Tschad ist heute eine Garantie für Sicherheit und Stabilität im Sahel und es ist dadurch auch eine Garantie für Sicherheit und Stabilität in Europa. Wir wissen die Konsequenzen mit Al-Qaida Maghreb, wie das leicht überschwappen kann. Wir sind nicht so weit weg von Europa und ich kann mir nur vorstellen, dass weil Tschad halt so lange ein reiner humanitärer Fall war, dass einfach die internationale Gemeinschaft sich noch nicht dazu durchgerungen hat, mehr auf dieses Land zu schauen. Aber ich kann nur hoffen, dass mehr und mehr Dialog mit Tschad und eben auch Engagement mit Tschad entwickelt wird, weil Tschad in dieser sehr turbulenten Region heute das einzige Land ist, in dem auch ein säkuläres Regierungsdenken noch stark propagiert wird. Und wenn wir Tschad nicht stärken können, dann wird Tschad früher oder später auch dem islamischen Fundamentalismus verfallen.
Für die vielen traumatisierten Menschen, die es gerade noch hierher schafften, sind das keine guten Aussichten. Sie werden vergessen, mal wieder.
Das war die Reportage von Arndt Peltner. Viele Flüchtlinge, die ins Land kommen, der Tschad ist in einer prekären Situation, wird von der Weltgemeinschaft weitgehend ignoriert. Was bedeutet das für ein Land wie den Tschad längerfristig? Didier Beglau erforscht an der Schweizerischen Friedensstiftung Swiss Peace. Sein Schwerpunkt ist Afrika und er beschäftigt sich vor allem mit der Frage, warum staatliche Strukturen auseinanderbrechen und was dann an ihre Stelle tritt. Didier Beglau, ich fragte ihn zunächst, ob er, nachdem er diese Reportage sich angehört hat, für ein Land wie den Tschad eine Prognose stellen kann.
Also das ist sicherlich ein Land unter Druck, unter hohem Druck aus verschiedenen Seiten. Der internationale oder der regionale Umfeld ist sehr, sehr, sehr unstabil, wie wir das auch in der Reportage gehört haben, mit Libyen am Norden, Sudan im Westen und noch mit der Zentralafrikanischen Republik im Süden, wo eigentlich sehr, sehr komplizierte Konflikte noch im Gange sind. Und das natürlich hat Auswirkungen auf einen Staat wie Tschad. Aber es gibt auch ein Paradox in dem Sinne, dass Tschad ist eher ein, man könnte argumentieren, ein starker Staat, eine sehr autoritäre Regierung in einem sehr, sehr unstabilen Umfeld.
Das heißt, instabile Situationen rund um dieses Land wie Tschad können auch autoritäre Regimes befördern.
Ja, also ich glaube, autoritäre Regime, sie entwickeln sich eigentlich häufig auf sehr, sehr unstabile Umständen. Und in diesem ganzen unstabilen Umfeld ist es auch wichtig für gewisse Partner von Tschad, in erster Linie Frankreich, dass es ein stabiler Partner ist. Und Frankreich ist auch in den letzten paar Jahren ein paar Mal interveniert, um die Regierung von Präsidenten Idriss Déby zu unterstützen, um diese Stabilität zu gewährleisten.
Dann nimmt man aber von Frankreich her doch auch, Sie sagen es, ein autoritäres Regime in Kauf. Und auf der Strecke bleiben dann aber Fragen wie Menschenrechte, Demokratie und Pluralismus.
Das ist leider häufig der Fall und Frankreich ist keine Ausnahme in dieser Konstellation, würde ich sagen. Und als Frankreich zum Beispiel 2008 interveniert ist, um die Idriss Déby-Regierung irgendwie zu retten, könnte man fast sagen, eben sind die ganze Frage der Demokratieförderung, Menschenrechtsverteidigung völlig vernachlässigt worden, ja.
230.000 Flüchtlinge, das sind Schätzungen, sind ins Land gekommen. Flüchtlinge aus dem Sudan vor allem, aus der Region Darfur, auch aus Nordnigeria. Welches Risiko birgt denn die Anwesenheit so vieler Flüchtlinge in einem Land, wir haben es gehört, das so arm ist?
Es ist natürlich ein großer Stress auf vor allem Ressourcen, auf natürliche Ressourcen, auf die wenigen Staatsressourcen, die es gibt. Es kann auch Probleme oder Konflikte zwischen verschiedenen Gemeinschaften verursachen, wenn man nicht aufpasst und wenn man nicht mit humanitärer Hilfe zum Beispiel interveniert, damit die sogenannten Autochtonen oder die sich nicht bedroht fühlen von diesen Flüchtlingen.
Man hat ja immer den Eindruck, da gibt es die Gefahr auch der Radikalisierung? Es gibt ja auch Fremdenfeindlichkeit in Afrika. Der Darfur-Konflikt ist ein solches Beispiel. Somalia kann man auch dazu zählen, wo eben ethnische Konflikte sich mit religiösen Konflikten vermischen. Sehen Sie diese Gefahr in einer Situation wie im Tschad?
Diese Gefahr der Radikalisierung der politischen Meinungen in einer Situation, wo Flüchtlinge hinkommen, existiert in Tschad, so wie sie auch in anderen Ländern, inklusive in der Schweiz, existiert. Natürlich ist die Masse nicht die gleiche, oder? Aber diese Tendenz, dass die politischen Positionen sich radikalisieren, weil man befürchtet, dass es zum Beispiel Masseneinwanderung gibt, ist da. Aber im Falle von Tschad, glaube ich, ist eine Situation, mit der die Regierung von Tschad seit vielen Jahren auch gelernt hat, umzugehen.
Ein zerfallender Staat Tschad, was würde das für Auswirkungen haben, wenn jetzt das Regime auseinanderbrechen würde?
Eben, ich glaube, man muss auch ein bisschen differenzieren zwischen ein zerfallener Staat und ein Regimewechsel, oder? Das ist nicht das Gleiche. Ein Regimewechsel könnte zur Instabilität führen. Das ist eine Möglichkeit. Es kommt wirklich darauf an, wie dieser Regimewechsel passiert. Wir haben auch jetzt gerade vor einigen Wochen gesehen, dass der Regimewechsel in Burkina Faso bisher nicht zu unglaublichen Instabilität geführt hat. Ein zerfallener Staat ist etwas anders. Ich persönlich habe wirklich Mühe mit diesem Konzept der Failed States, also zerfallenen Staaten, die jetzt seit einigen Jahren sehr, sehr dominierend in den Diskussionen zum Beispiel zu Afrika sind. Das typische Beispiel von zerfallenen Staaten ist immer Somalia, wo es tatsächlich seit 1991 kein zentraler Staat mehr gibt. Das stimmt. Aber überall in Somalia gibt es auch Gouvernance, oder? Gibt es Institutionen, Gouvernanzinstitutionen, die ähnlich oder nicht ähnlich wie Staatsinstitutionen funktioniert. Und wenn man einfach von zerfallenen Staaten spricht, ist das Risiko relativ hoch, dass man sich nicht die Frage stellt, was es eigentlich sonst gibt, also neben diesem Staat, in parallel oder anstatt dieses Staates. Und das ist viel wichtiger, als dieser Staat irgendwie in eine Kategorie von zerfallen oder fragilen oder was weiß ich. Oder das sind nicht immer die Institutionen, von denen wir als Westliche so denken, dass sie legitim sein sollten. Und in Ländern wie Tschad sind zum Beispiel militärische Gruppen wie auch Rebellengruppen manchmal legitimer als die staatliche Institution, weil die Rebellengruppen manchmal auch ihre eigentlich Gouvernanzstrukturen gebaut haben. Man muss sich mindestens die Frage stellen, was sind diese Institutionen, wie funktionieren sie?
Da muss die internationale Gemeinschaft ja ein Stück weit umlernen. Was macht den Unterschied, Didier Pegla, wenn man auf der einen Seite mit Staaten zu tun hat, schwierigen Staaten, auf der anderen Seite mit solchen parastaatlichen Strukturen?
Tatsache ist, dass in vielen afrikanischen Ländern, was wir Schweizer oder Europäer als Staat definieren oder denken, eigentlich nicht wirklich so existiert. Und Staaten in Afrika wie auch in anderen Teilen der Welt haben sich eigentlich entwickelt in einem Umfeld, wo gewisse staatliche oder sogenannte staatliche Funktionen von nichtstaatlichen Akteuren schon wahrgenommen wurden. Zum Beispiel die ganze Frage der Erziehung, was wir heute ländliche Entwicklung nennen würden, war auch so privatisiert, oder Sicherheit war auch privatisiert. Das heißt, was wir heute feststellen und offen beschreiben als Staatszerfall, weil der zentrale Staat dann eben nicht mehr diese Funktion erfüllen würde, ist nicht unbedingt immer etwas Neues. Und das muss man wirklich mit einbeziehen, wenn man diese Staaten verstehen möchte und noch besser mit ihnen arbeiten möchte oder dort intervenieren möchte. Und das passiert leider nicht immer.
Etwas, das auch nicht immer passiert, ist Hilfe für Flüchtlinge. Der Tschad, wir haben es gehört, ist mit dieser Flüchtlingssituation relativ alleine gelassen. Besteht, Didier Pegla, so etwas wie eine Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft, diesen Flüchtlingen da zu helfen?
Ja, ich würde sagen, ganz, ganz klar gibt es eine Pflicht, durch die humanitäre Hilfe diesen Flüchtlingen zu helfen. Aber man muss auch aufpassen, wie diese Pflicht dann wahrgenommen wird und sich dann in eine Intervention umwandelt.
Hilfe für die Flüchtlinge ja, aber diese nicht als Vorwand nehmen für eine militärische Intervention, sagt der Konfliktexperte Didier Pegla von der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace. Der Tschad, ein Staat am Abgrund, von der Weltgemeinschaft nicht beachtet, das war die Reportage von Arndt Peltner und das Gespräch mit dem Konfliktexperten Didier Pegla in einer Sendung von Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.